Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Katechismus. Mein Name ist André Stiefenhofer, schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. Jeden Donnerstag betrachten wir hier im Katechismus den Abschnitt über das Gebet und wir befinden uns nun schon seit einer geraumen Zeit beim Vater Unser. Heute wollen wir nun unser tägliches Brot betrachten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bei uns zu Gast ist für diese Betrachtung wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Ja, wie immer am Anfang einer solchen Sendung wollen wir den Zuhörern einen kurzen Einblick geben, in welchem Kontext wir uns denn gerade befinden. Wir hatten in der letzten Sendung einen großen Abschnitt über den Willen Gottes, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und ich hatte Sie letztes Mal schon gefragt und frage Sie gleich noch einmal, ist denn mit diesem Abschnitt, den wir letztes Mal hatten, einfach den Willen Gottes erfüllen, nicht eigentlich alles gebetet, was man beten müsste? Muss da überhaupt noch was kommen jetzt?
Das ist eine sehr richtige Bemerkung. Natürlich, wenn wir den Willen Gottes tun, dann ist alles inbegriffen. Der Wille Gottes tun, das ist die dritte Bitte des Vaterunsers. Es gibt ja insgesamt 7 Bitten und der Katechismus schlägt uns hier alle 7 Bitten vor in einer ganz wunderbaren Betrachtung und hilft uns, das ein bisschen zu vertiefen und zu verstehen. Heute geht es natürlich um einen anderen Willen Gottes, nämlich um das tägliche Brot. Nach dem Willen Gottes erhalten wir das tägliche Brot und wir werden sehen, dass das tägliche Brot auch auf 3 verschiedene Art und Weisen verstanden werden kann. Ich möchte aber nicht vorgreifen, sondern das mit Ihnen jetzt ganz langsam mit den Paragraphen des Katechismus anschauen.
Steigen wir also ein in die Betrachtung, liebe Zuhörer. Wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, dann können Sie ihn aufschlagen auf der Seite 708, der Abschnitt 2829. Gib uns ist auch Ausdruck des Bundes. Wir gehören Gott und er gehört uns und ist für uns da. Aber das Wort uns anerkennt ihn auch als den Vater aller Menschen. So bitten wir ihn für sie alle in Verbundenheit mit ihren Bedürfnissen und Leiden.
Mit der 4. Bitte des Vaterunsers schlägt eigentlich die Ausrichtung etwas um. Vorhin haben wir immer auf Gott hin gebetet, und zwar im Sinne, dass sein Reich komme, sein Wille geschehe, dass sein Name geheiligt werde. Und jetzt kommt von Gott her wieder der Mensch zum Zug und er bittet um das tägliche Brot. Und wenn wir sagen, gib uns, dann meinen wir, dass es für uns alle gibt. Dass in diesem Moment, wo wir für das tägliche Brot beten, gib uns, sagen wir das für alle Menschen. Wir beten nicht nur für uns alleine, sondern wir beten für alle Menschen, dass alle Menschen auf der Erde das tägliche Brot erhalten. Das ist eigentlich eine wunderschöne Sache, dass wir nie nur egoistisch, nur für uns an uns denken, nur für uns beten, sondern immer auch alle anderen Menschen mit einschließen in unser persönliches Gebet, wenn wir das Vater unser beten.
Außerdem steht in diesem Abschnitt ja noch, wir gehören Gott und er gehört uns. Das ist doch eine ungeheuerliche Aussage. Wie kann denn Gott jemandem gehören?
Das ist eine Aussage aus dem Alten Testament. Da heißt es immer, ich werde euer Gott sein und ihr seid mein Volk. Das ist immer so ein gegenseitiges Dazugehören. Also er ist unser Gott, wir gehören ihm und er gehört zu uns, weil er uns erschaffen hat und für uns da ist und eigentlich nichts anderes sehnlicher erhofft, als eben uns alle zu retten. Das haben wir das letzte Mal gehört. Zusammenhang mit dem Willen Gottes, dass es eben der unverbrüchliche Wille Gottes ist, alle Menschen zu retten. Und dafür tut er alles für uns. Und daher ist er auch unser Gott. Und wir dürfen ihn ja auch unser Vater nennen. Der Abschnitt ist natürlich irgendwo auch ein bisschen eine Wiederholung der Einleitung zum Vater Unser, wo wir ja das Vater Unser so stark betont haben, dass er unser Gott ist. Wir gehören ihm und er gehört uns. Das ist ja das wunderbare Zusammenspiel zwischen unserem Gott und seinen Geschöpfen.
Unser Brot, Es ist unmöglich, dass der Vater, der uns das Leben gibt, uns nicht auch die zum Leben notwendige Nahrung, alle angemessenen materiellen und geistigen Güter gibt. Jesus hebt in der Bergpredigt das kindliche Vertrauen hervor, das mit der Vorsehung unseres Vaters mitwirkt. Er verpflichtet uns nicht auf ein unbeteiligtes Hinnehmen, sondern will uns von beunruhigenden Sorgen und aller Ängstlichkeit befreien. Die Kinder Gottes verlassen sich kindlich auf ihren Vater. Denen, die nach dem Reiche und der Gerechtigkeit Gottes trachten, soll nach seiner Verheißung auch alles andere zuteil werden. Denn da alles Gott gehört, wird es dem, der Gott hat, an nichts fehlen, wenn er selbst es Gott gegenüber an nichts fehlen lässt, schreibt Cyprian.
Diesem Abschnitt versucht der Katechismus uns zu verstehen zu geben, dass das Brot, das wir empfangen von Gott her, ein Brot für alle Menschen ist und dass Gott als gütiger Vater für alle Menschen sorgen möchte. Dem Zitat von Cyprian sieht man aber auch, dass auch von unserer Seite notwendig ist, gegenüber Gott so zu verhalten, dass es in unserem Gottesdienst an nichts fehlt. Und das sagt er sicher im Hinblick auch auf einen Abschnitt im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt, wo es in Kapitel 6 im Vers 33 heißt: Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Wird uns also wirklich mit ganzer Kraft um das Reich Gottes, das ist ja auch eine Bitte des Vaterunsers, dein Reich komme, bemühen, wird uns um die Ehre Gottes bemühen, dann dürfen wir von Gott her erwarten, dass er sich auch um unsere leiblichen Bedürfnisse annimmt, dass er uns die zum Leben notwendige Nahrung gibt, alle angemessenen materiellen und geistigen Güter. Es ist hier natürlich auch auf den anderen Teil des Abschnittes, den ich jetzt eben im Vers 33 vorgelegen habe, Bezug genommen. Und zwar heißt es da wunderbar, im Hinblick auf die Vorsehung Gottes, das heißt also auf die liebende Fürsorge Gottes für uns Menschen: Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und so weiter. Und dann am Schluss eben: Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere zugegeben werden. Und in Vers 34 heißt es noch: Sorgt euch also nicht um morgen. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Der Tag hat genug eigene Plage. Im Grunde genommen verlangt das natürlich auch, dass wir arm sind. Nur der Arme kann in der Weise um das tägliche Brot bitten, weil wir ja unserem Überfluss gar nicht mehr bewusst sind, wie schwierig das es zum Teil auch ist oder damals auch zum Teil war, in der Armut wirklich das tägliche Brot zu haben. Und wenn wir von Vorsehung Gottes sprechen, dann können wir uns da nicht so viel vorstellen, weil wir haben zu Genüge von allen Dingen. Aber wenn man wirklich Mangel hat und wenn man wirklich nicht mehr weiß, was morgen kommt, dann ist dieses Vertrauen auf Gott, auf die Vorsehung Gottes von entscheidender Bedeutung. Es gibt viele, gerade auch Ordensgemeinschaften, die ganz auf die Vorsehung Gottes beziehen und wirklich vertrauen und manchmal halt auch den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen, weil sie nichts erhalten oder auch finanziell dann eine schwierige Zeit durchmachen. Aber grundsätzlich dürfen sie dann die Erfahrung machen, dass Gott wirklich für sie sorgt, dass genügend Spenden da sind, dass Leute einfach Essen bringen. Und das ist ja auch ein Teil dieser Vaterunser-Bitte, wie wir sehen werden: Der tägliches Brot gib uns heute, dass wir auch mit Armen teilen.
Ein Aspekt in diesem Absatz ist mir noch wichtig, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen. Er verpflichtet uns nicht auf ein unbeteiligtes Hinnehmen. Das heißt, wenn Sie das jetzt so beschrieben haben, dann könnte man sich jetzt sagen, ja, dann lebe ich arm, hock mich in eine Ecke im Wald und bete Gott einfach jeden Tag um mein tägliches Brot und irgendwie wird es schon vom Himmel fallen. Das ist ja jetzt nicht so eine, mit einem Fremdwort ausgedrückt, fatalistische Haltung, also eine schicksalsergebene Haltung, die Gott da von einem fordert, sondern eben eigentlich im Gegenteil.
Das ist ganz richtig und das kommt auch im Paragraph 2834 dann zum Ausdruck, dass wir uns also auch um das tägliche Brot bemühen müssen, dass wir auch arbeiten müssen darum. Und es gibt auch in der Bibel verschiedene Texte, gerade auch Paulus, der zum Beispiel sagt, ihr sollt nicht einfach nur euch hinhocken und nichts tun, sondern er hat ja selber auch gearbeitet, um niemandem zur Last zu fallen. Das ist richtig, aber dennoch dürfen wir, wenn wir gerade arm sind, das Vertrauen auf Gott nie verlieren. Und gerade wie ich ihn vorhin vorgelesen habe, im Abschnitt aus der Bergpredigt, dass Gott für uns sorgen will, er hat uns das Leben gegeben, möchte deshalb auch alles, was wir zum Leben brauchen, alle lebennotwendige Nahrung, alle angemessenen materiellen und geistigen Güter durchaus geben, wenn wir denn mit ganzem Herzen sein Reich suchen. Unter Umständen kann es natürlich schon der Wille Gottes sein, dass jemand als Eremit irgendwo sich zurückziehen muss oder Eremitin, und dann wird Gott auch dort wirklich für diese Person sorgen. Aber nur, wenn es wirklich der Wille Gottes ist, also wenn er das Reich Gottes mit ganzem Herzen sucht, dann wird diese Person erfahren, dass Gott für ihn sorgt. Aber wenn wir es einfach aus Bequemlichkeit tun, dann funktioniert das nicht. Verstehen Sie diese Differenz? Also aus Bequemlichkeit einfach, wenn wir zu faul sind, um zu arbeiten und dann denken, ja, der liebe Gott wird ja mir schon für mich sorgen, das geht nicht. Es muss immer wirklich der ausdrückliche Wille Gottes sein. Und bis man dann so weit ist und das Verstehen, das braucht sicher auch ein großes Ringen. Aber wenn es der Wille Gottes ist, dass ich mich ganz von der Welt abwende und irgendwo in einem Wald, im finsteren Wald zum Beispiel, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, der heilige Meinrad hat ja auch das Kloster in Einsiedeln gegründet. Er hat da einfach im finsteren Wald, so heißt das dort, früher war das einfach finsterer Wald, da hat er eine Zelle gebaut und hat dort gelebt und gehaust, und Raben haben ihm eigentlich das tägliche Brot gebracht. Eine wunderbare Geschichte. Da hat Gott auch über die Vögel des Himmels für diesen Meinrad gesorgt. Aber es war der Wille Gottes, und wenn es der Wille Gottes ist, dann sorgt er. Aber wenn er es jetzt einfach aus sich heraus gemacht hat, einfach weil er nicht mehr dieser Welt leben wollte, weil er sich abwenden wollte, dann würde das nicht klappen. Da ist der Wille Gottes eben doch entscheidend. Tut, was er euch sagt, hat Maria auch gesagt bei der Hochzeit von Kana, als der Wein ausgegangen ist. Was der Wille Gottes ist, da wird er auch für die Menschen sorgen.
Also dein Wille geschehe, wirkt auch hier hinein in unser tägliches Brot. Gib uns heute. Gehen wir weiter in den nächsten Abschnitt, 2831 im Katechismus der katholischen Kirche. Liebe Zuhörer, wenn Sie später eingeschaltet haben, wir betrachten hier den Abschnitt Unser tägliches Brot gib uns heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Es gibt Menschen, die hungern, weil sie kein Brot haben. Diese Tatsache offenbart einen weiteren tiefen Sinn der Bitte. Der Hunger in der Welt ruft die Christen, die in Wahrhaftigkeit beten wollen, auf, die Verantwortung ihren Brüdern gegenüber wirksam wahrzunehmen. Dies betrifft ihr persönliches Verhalten und ihre Verbundenheit mit der ganzen Menschheit. So kann diese Bitte des Herrengebetes weder vom Gleichnis des armen Lazarus noch vom Gleichnis des letzten Gerichts losgelöst werden.
Hier geht der Katechismus jetzt eben auf die Situation des Hungers in der Welt ein. Der Hunger der Welt ist eine riesige Tragödie und ruft gerade Christen auf, mit ihnen zu teilen, die Verantwortung für die Brüder und Schwestern in den Hungergebieten wirksam wahrzunehmen. Er geht da nicht näher darauf ein, wie das zu geschehen hat. Das kann er so ein bisschen selber für sich heraus hören, was denn der Wille Gottes für ihn ist, wie er diesem Hunger entgegenwirken kann. Aber dass es eine Verpflichtung ist für uns Menschen, auch für die Hungernden, die wirklich Hungernden, Hungergebieten zu sorgen, das steht außer Frage. Wir können nicht beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann eben nur einfach an uns zu denken. Beten auch für jene, wenn wir Vater unser beten, beten wir auch für jene, die Hunger leiden, dass sie auch das tägliche Brot erhalten. Aber wie sie vorhin eben gesagt hat, wir können nicht einfach die Hände in den Schoß legen und denken, jetzt machst du alles, sondern wir müssen uns auch aktiv daran beteiligen. Hier wird das einerseits das Gleichnis vom armen Lazarus zitiert, das kennen Sie sicher alle. Der arme Lazarus, der am Tisch des Reichen gar nichts erhalten hat und dann, nachdem er gestorben ist, in den Schoß Abrahams gekommen, gefallen ist, und der Reiche, der Prasser, der dann auch gestorben ist, der kam in einen ganz anderen Ort, und zwischen diesen beiden Orten gab es einen riesigen Abgrund und man konnte nicht von der einen auf die andere Seite. Und der reiche Prasser hat dann Abraham gebeten, dass er Lazarus auf die Erde schicke, um seine Brüder zu warnen, dass sie nicht auch an diesen elenden Ort geraten. Und Abraham hat mir gesagt, sie haben die Propheten und sie haben die Gebote. Und wenn sie die nicht hören, dann werden sie auch auf den auferstandenen, zurück ins Leben zurückgekehrten Lazarus nicht hören. Und das ruft uns eben schon auch in Erinnerung, dass wir eigentlich vom Wort Gottes her, von der Bibel her, alles haben, wie wir uns als Christen zu verhalten haben, dass wir teilen sollen. Der Katechismus geht auch in einem anderen Abschnitt dann noch auf das Teilen ein, also für sie sorgen. Und der Katechismus zitiert hier auch noch das Gleichnis vom letzten Gericht, wo es dann heißt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank und ihr seid zu mir gekommen, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht, sie kennen das auch. Und dann werden die Gerechten fragen, ja, wann haben wir dich so gesehen? Und er wird sagen, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann die anderen, die eben die Prüfung nicht bestanden haben, denen wird er sagen, was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. So ist es also eine wirkliche Verpflichtung für uns Christen, auch dafür zu sorgen, dass die Menschen genügend Brot erhalten. Wir können jetzt das sicher nicht mehr weiter vertiefen, weil das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich habe das letzte Mal kurz erwähnt. Im Grunde genommen hat die Welt oder die Erde gibt genügend Nahrungsmittel für alle Menschen auf dieser Erde, aber es ist schlecht verteilt. Und in der ersten Welt, in der westlichen Welt, vernichten wir lieber Nahrungsmittel, weil das kostengünstiger ist, als dass wir sie die Hungergebiete transportieren. Und das ist natürlich schon ein Skandal. Aber da ist halt immer das wirtschaftliche Denken im Spiel und da müsste man schon ein bisschen auch von der Politik her Gegensteuer geben.
Mhm. Eine Frage, die sich mir hier in diesem Zusammenhang eben dann auch stellt. Sie haben ja vorhin gesagt, wenn man dem Willen Gottes folgt, dann ist man eigentlich materiell gesehen arm, jetzt richtig verstanden, nicht so arm, dass man nichts zu leben hat, aber eben an so einer gewissen Minimumgrenze. Es gibt jetzt aber auch viele Christen, die sagen, einen gewissen Reichtum verheißt die Bibel ja auch, also Wohlstand und so weiter. Ist es denn möglich, in Wohlstand und in Reichtum, im gemäßigten Reichtum zu leben, wenn man teilt und trotzdem ein gottgerechtes Leben zu führen?
Also, natürlich ist das möglich. Das muss auch jeder wieder selber spüren. Wir sind in der westlichen Welt sehr reich. Alle haben wir von allem, alle haben genug. Es kommt immer darauf an, was der Wille Gottes ist. Für einen Reichen kann es der Wille Gottes sein, dass er wirklich ein Hilfswerk auf die Beine stellt und dann sehr sich einsetzt, damit sein Geld auch investiert, gut investiert wird, um Armen beizustehen. Schlimm ist es einfach, wenn man den ganzen Reichtum für sich selber behält. Natürlich im Alten Testament wird Reichtum immer mit Segen Gottes in Zusammenhang gebracht. Jesus hat das ein bisschen auch durchbrochen, und zwar, weil er selber die Armut gewählt hat. Er ist in einem ärmlichen Stall auf die Welt gekommen und er hat sicher nicht in Saus und Braus gelebt. Er ist kein König gewesen dieser Welt, sondern also kein weltlicher König dieser Welt, sondern er ist ein armer König gewesen. Und das heißt natürlich für uns Christen, dass in der Armut, nicht im Elend, aber in der Armut doch eine ganz tiefe Würde ist.
Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Katechismus hier bei Radio Horeb. Wir betrachten den Abschnitt des Vaterunsers, unser tägliches Brot gib uns heute mit Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Wir befinden uns auf der Seite 708 im Katechismus der katholischen Kirche, der Abschnitt 2832. Wie die Hefe den Teig, so soll die Neuheit des Gottesreiches die Erde mit dem Geist Christi emporheben. Dies muss sich darin erweisen, dass die persönlichen und gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und internationalen Beziehungen gerecht werden. Dabei darf nie vergessen werden, dass es ohne Menschen, die sich bemühen, gerecht zu sein, keine gerechten Beziehungen gibt.
In diesem Abschnitt geht der Katechismus noch einmal auch auf den vorherigen ein und spricht einfach von den gerechten Beziehungen, die auch international vorhanden sein müssen. Die Christen müssen wie der Hefe, der den Teig emporhebt, die Gesellschaft emporheben und gerechter machen. Wir sind wie ein Sauerteig in dieser Gesellschaft und müssen dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit sich auch möglichst durchsetzt in allen Beziehungen, und zwar in den persönlichen und gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und internationalen Beziehungen. Und da gibt es natürlich schon auch einen großen Handlungsbedarf. Und da ist natürlich die Politik in allen Ländern sehr herausgefordert, dass man etwas dafür tut, dass es größere Gerechtigkeit gibt, bessere Verteilung. Aber eben überall, wo wirtschaftliche Interessen sind, da sind auch persönliche Interessen. Da geht es immer wieder ums Geld und da gibt es dann wieder den Egoismus. Wir sehen das jetzt auch zum Beispiel in Russland, wo die Armutsschere sich immer weiter auftut. Es gibt einige Reiche, die reicher und superreicher werden und andere, die in der Armut fast zugrunde gehen. Also diese Ungerechtigkeiten, die müsste man auch auf politischer Ebene angehen. Oder eben auch die hohen Löhne, zum Beispiel von Topmanagern, wie wir sie hier in der Schweiz haben. Das ist sicher etwas, das man politisch angehen muss und einen Weg finden muss, damit eine größere Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Aber ich denke grundsätzlich, wenn einer Christ ist, dann wird er automatisch ein schlechtes Gewissen erhalten, wenn er übermäßig viel verdient. Dann muss er irgendetwas mit diesem Geld auch tun im Sinne vom Teilen. Sonst ist er kein richtiger Christ. Also da kann er wahrscheinlich kein richtig ruhiges Gewissen mehr haben. Also ist wichtig, dass wir uns einsetzen, sagt der Katechismus, die Beziehungen, persönlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und internationalen Beziehungen gerecht zu machen. Wie? Da geht er jetzt halt auch wieder nicht darauf ein, weil es nicht unbedingt das Thema dieses Abschnitts ist, sondern da geht es eben mehr um Politik und um die Gerechtigkeit in den politischen Dingen, ja.
Die Rede ist von unserem Brot, eines für viele. Zur Armut der Seligpreisungen gehört die Tugend des Teilens. Sie ruft dazu auf, die materiellen und geistigen Güter weiterzugeben und zu teilen. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe, damit der Überfluss der einen den Nöten der anderen abhelfe.
Das Teilen ist ein grundchristliches Handeln. Es ist das Brot für uns alle. Ein Brot, das Brot, das Gott gibt für viele. Daher müssen wir teilen von unserem Überfluss, den Nöten der anderen abhelfen. Hier wird indirekt das Beispiel von Paulus zitiert, wie er im 2. Korintherbrief sich auszeichnet, indem er überall bei den reicheren Gemeinden gesammelt hat, Geld gesammelt hat, um es dann den Ärmeren zu geben. Und er hat eben gesagt, euer Überfluss wird dann den Nöten der anderen Abhilfe leisten. Interessant ist, dass das Teilen sich nicht nur auf die materiellen Güter bezieht, sondern auch die geistigen Güter. Schon die ersten Christen haben miteinander alles gemeinsam gehabt, die materiellen und die geistigen Güter. Was das bezüglich der materiellen Güter betrifft, das verstehen wir sofort. Wir teilen miteinander mein Überfluss. Ich spende der Kollekte am Sonntag in der Kirche etwas für andere Bedürftigere. Oder ich habe meine Hilfswerke, die ich unterstütze. Da kann ich viel tun und das ist auch gut. Aber die geistigen Güter, das ist auch etwas, das wir immer wieder teilen sollen. Die Gnaden, die Gott einem gegeben hat, die sind nicht nur für mich alleine, sondern sollen immer auch die anderen aufbauen. Das bedeutet, dass wir eigentlich im Grunde genommen viel mehr über unsere Glaubenserfahrung mit Gott reden sollten. Miteinander teilen können auch die geistigen Güter.
Sie hören Radio Horeb. Im Katechismus der katholischen Kirche betrachten wir heute das, was wir beinahe täglich beten im Vater Unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bei der Betrachtung hilft uns Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir befinden uns auf der Seite 709 im Katechismus der katholischen Kirche. Und der nächste Abschnitt spricht nun einen Aspekt an, der sozusagen die Mönchsregel Europas geworden ist. Bete und arbeite. Betet, als ob alles von Gott abhinge, und arbeitet, als ob alles von euch abhinge. Auch wenn wir unsere Arbeit getan haben, bleibt die Nahrung eine Gabe unseres Vaters. Es ist gut, ihn darum zu bitten, indem wir ihm dafür danken. Das ist der Sinn des Tischsegens in einer christlichen Familie.
Bete und arbeite, das wird ja so gewöhnlich als der Slogan des benediktinischen Lebensstils angeschaut. Es ist aber nicht ein Zitat aus der Benediktsregel, sondern es wird eigentlich aus zwei Paragraphen, nämlich dem 20. und der 48. Paragraph der Regel des heiligen Benedikts, zusammengefasst. Im 20. Paragraph geht es um das Gebet und dann im 48. um die Arbeit. Und das Bete und Arbeite, so als Slogan, das ist dann erst viel später von einem Mönch, einem von benediktinischen Mönch kreiert worden, hat sich aber derart durchgesetzt, dass wenn wir an Benedikt denken oder an die Benediktsregel oder an den benediktinischen Lebensstil, dann wir sofort an dieses Motto Bete und Arbeite denken, was sicher auch insofern stimmt, dass natürlich das benediktinische Lebensideal, das Beten und das Arbeiten in Verbundenheit zueinander ist, auch wirklich so gelebt wird. Das ist also das eine Zitat. Das andere in diesem Abschnitt ist, dass ich meine, es ist vom heiligen Ignatius: betet, als ob alles von Gott abhinge. Also wirklich mit Vertrauen beten, als ob alles von Gott abhinge, und arbeitet, als ob alles von euch abhinge. Also nicht nur einfach sich zurückziehen und nur beten, sondern auch arbeiten, als ob alles von mir selber abhängen würde. Also mit ganzer Kraft auch arbeiten. Der Katechismus möchte uns damit auch sagen, auf der einen Seite tun wir unsere Arbeit, damit wir das tägliche Brot erhalten. Niemand soll nur einfach ohne Arbeiten, auch wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, sagt Paulus sehr prägnant. Also wir sollen arbeiten, damit wir auch essen können. Aber auch wenn wir alles tun, zum Beispiel auf den Äckern oder in unseren Produktionsanlagen, wir können es ja letztlich doch nicht selber ganz klar festhalten, dass da genügend Regen kommt und genügend Sonnenschein, denn das ist immer etwas, das sich unserer Macht entzieht. Da sind wir immer abhängig von Gott. Und daher ist der Sinn des christlichen Gebetes, des Tischsegens, des Tischgebetes der, dass wir Gott danken für das, was er uns gibt, dass er es wachsen lässt und dass wir auch die Kraft haben, die Erde derart zu bebauen, dass wir dann etwas auf dem Tisch haben. Das ist dieser Sinn des Paragraphen, den wir eben gelesen haben.
Mhm. Es taucht für mich hier ein Problem auf, was vielleicht zur Zeit des heiligen Benedikt oder auch zur Zeit des Neuen Testamentes vielleicht noch nicht so ein Problem war, nämlich das Problem der Arbeitslosigkeit in der heutigen Gesellschaft, wo ja das Problem vielmehr nicht ist, ich kann nicht arbeiten oder ich will nicht arbeiten, sondern eben ich darf nicht arbeiten. Man lässt mich nicht. Wie sehen Sie das? Wie kann man dagegen steuern?
Ja, das ist natürlich auch ein ganz schwieriges wirtschaftsethisches Problem, auch ein politisches Problem. Ich kann mich da natürlich nicht genügend klar äußern. Ich meine, dass es an und für sich genügend Arbeit hätte für alle. Wer wirklich arbeiten will, der findet eine Arbeit. Ich denke jetzt auch an viele Studenten, die irgendeinen Ferienjob annehmen. Ich habe auch als Student immer in den Ferien gearbeitet und es war kein Problem, irgendetwas zu finden. Natürlich kann man nicht immer da arbeiten, wo man jetzt vielleicht auch seine Ausbildung gemacht hat, aber grundsätzlich wäre es schon die Aufgabe auch der Politik, genügend Arbeitsplätze zu fördern und zu kreieren und vielleicht auch die Automatismen oder das Motto des immer größeren Rendites ein bisschen einzuschränken. Also der Papst oder die Kirche kritisiert ja nicht nur den Kommunismus, sondern auch den Kapitalismus, den alles wirtschaftliche Denken unterworfen ist. Das bei Irrwege. Wir müssen einen neuen Weg finden, eben die Menschen als Ganzes geachtet werden und wo jeder auch die Möglichkeit hat, zu arbeiten und sein Brot zu verdienen. Wir haben da einen gewaltigen Nachholbedarf an Gerechtigkeiten und gerechten Strukturen in unserer Gesellschaft. Und Arbeitslosigkeit muss natürlich mit allen Mitteln bekämpft werden. Aber solange wir unser Wirtschaftssystem haben, ist das natürlich enorm schwierig, weil da eben Rechte stärkeren und das Ziel der Gewinnoptimierung und so weiter im Vordergrund steht und eben nicht die Würde des Menschen.
Und vielleicht ist der nächste Absatz ein Hinweis für diejenigen, die wirklich unverschuldet in Arbeitslosigkeit stecken und sich fragen, was tun. Es gibt nämlich auch noch mehr als jetzt das Handwerk oder Bäume fällen im Wald, wie es die Mönche früher getan haben. Diese Bitte und die Verantwortung, zu der sie aufruft, gelten auch für einen anderen Hunger, an dem die Menschen zugrunde gehen. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das heißt vom Wort und vom Hauch Gottes. Die Christen müssen alle Anstrengungen unternehmen, um den Armen das Evangelium zu verkünden. Es gibt auf Erden einen anderen Hunger. Nicht den Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern nach einem Wort des Herrn. Darum bezieht sich der besondere christliche Sinn dieser vierten Bitte auf das Brot des Lebens. Es ist das Wort Gottes, das wir im Glauben annehmen sollen, und der Leib Christi, den wir in der Eucharistie empfangen haben.
Einleitend habe ich ja gesagt, dass diese Vaterunser-Bitte sich auf drei Bereiche bezieht. Eigentlich einerseits auf das tägliche Brot, das materielle Brot, damit wir etwas zu leben haben, zu essen haben, also auf die Nahrungsmittel. Und dann aber auch, das kommt jetzt in diesem Paragraphen sehr schön zum Ausdruck, ist es das Brot des Wortes Gottes, das eben auch Nahrung für die Seele ist, und schließlich auch das eucharistische Brot, der Leib Christi. All diese Bedeutungen stecken in dieser Vaterunser-Bitte. Wenn wir beten, gib uns unser tägliches Brot, gib uns heute, dann bitten wir, dass wir genügend Nahrungsmittel für den Körper haben, dass wir das Wort Gottes als Nahrung für unsere Seele haben und dass wir die Eucharistie auch als Nahrung für unser inneres Leben empfangen. Das sind diese drei Dimensionen, die es gibt in dieser Vaterunser-Bitte.
Und um das von vorhin nochmal aufzugreifen, wenn man also überhaupt nichts zu tun hat, dann kann man immer noch beten und kann man immer noch für andere geistlich da sein.
Natürlich, das ist sicher auch eine Möglichkeit, aber damit hat man noch nicht gegessen. Damit hat man noch nicht sein tägliches Brot für den Leib empfangen. Und daher, klar, muss man als Arbeitsloser immer auch versuchen, einen Sinn darin zu finden und eine vor Gott her vielleicht auch eine gewisse Fantasie entwickeln, um aus dieser Situation etwas Gutes auch wieder machen zu können. Es gibt da sicher auch Möglichkeiten. Ich möchte niemandem zu nahe treten, weil ich habe ja auch schon Arbeitslose erlebt, was das für eine Tragödie ist, gerade wenn es ein Familienvater ist oder so. Das ist ganz schwierig und da darf man nicht einfach nur lockere Sprüche machen, sondern das ist ein ganz ernstes Thema und ich möchte da eigentlich niemandem zu nahe treten. Aber grundsätzlich kann man sicher fragen, was will der liebe Gott? Kann ich da irgendetwas auch in der Verkündigung tun? Heute bin ich beim Mittagessen auswärts gewesen in einem Restaurant, habe da einen Finanztreuhänder kennengelernt und der hat dann irgendwann auch mal gesagt, heute müsste man eigentlich Priester werden. Er hat natürlich materiell ausgedient, also der hat genügend, mehr als genügend, hat Frau und zwei Kinder, aber dennoch sagt er, heute müsste man eigentlich Priester werden und das ist sicher auch eine Möglichkeit, um einen sicheren Job in der Welt zu haben, weil Priester gibt es wirklich zu wenig heute oder auch Ordensleute und so und wäre sicher eine Möglichkeit, um seine Talente auch in einer anderen Weise fruchtbar zu machen, aber weil wir heute eben so sehr säkularisiert sind und diese Bereiche in vielen Herzen der Menschen gar nicht mehr vorhanden sind, kommen sie gar nicht auf die Idee, dass sie eben auch im Reich Gottes etwas tun können, für die Verkündigung des Wortes Gottes, für die Nahrung der Seele, sich einsetzen könnten.
Betrachten wir nun wieder weiter diesen Satz, unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt betrachtet der Katechismus hier wieder einzelne Worte aus diesem Satz. Heute ist auch ein Ausdruck des Vertrauens, das uns der Herr lehrt, und keine anmaßende Erfindung. Da es sich vor allem um das Wort des Vaters und den Leib seines Sohnes handelt, ist dieses Heute nicht nur die Gegenwart unserer vergänglichen Zeit, sondern das Heute Gottes. Wenn du jeden Tag Brot erhältst, ist jeder Tag für dich dieses Heute. Wenn Christus heute dein ist, aufersteht er alle Tage für dich. Wie denn? Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Heute, das heißt dann, wenn Christus aufersteht, schreibt Ambrosius.
Das ist ziemlich schwierig zu verstehen, oder nicht? Oder verstehe nur ich das ziemlich schwierig?
Nein, es ist mal wieder ein sehr, sehr betrachtender Text über dieses Heute. Vor allem dieser Begriff, das Heute Gottes, was soll das denn bedeuten?
Ja, das weiß ich natürlich auch nicht ganz genau. Es geht hier darum, es ist heute, wenn wir in Gott auferstehen, wenn wir in Gott leben, dann ist es immer heute, das Heute Gottes. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt, davon spricht die Bibel sehr oft, jetzt in die Gegenwart, das ist das Heute. Und im Heute kann ich eigentlich mich nur bewegen. Ich kann nichts mehr machen in der Vergangenheit, außer mich versöhnen, wenn Wunden da sind. Und ich kann nichts machen für die Zukunft, außer vielleicht ein bisschen planen, was kommt dann noch. Ich kann nur in der Gegenwart leben. Ich kann nicht mehr in der Vergangenheit und nicht mehr in der Zukunft leben. Ich kann nur in der Gegenwart leben. Und das ist das Heute Gottes. Wenn ich bei Gott bin, dann bin ich in Gott aufgehoben, dann bin ich von Gott her gestärkt, dann erhalte ich jetzt die Frucht des Todes und der Auferstehung Christi, jetzt in diesem eucharistischen Brot, das ich empfange, jetzt lebe ich heute Gottes. Heute, das heißt dann, wenn Christus aufersteht. Ja, er steht immer wieder auf. In jeder heiligen Messe feiern wir seinen Tod und seine Auferstehung, sagt Ambrosius, oder? Also in diesem Sinne, das ist ein schwieriger Begriff, heute. Wir verstehen natürlich ganz klar darunter, dass es das Heute der jetzigen Gegenwart ist. Ich brauche heute Brot, damit ich leben kann. Ich brauche heute geistliche Nahrung, damit ich auch auf dem geistigen Weg weiterkommen kann. Ich kann zwar ohne geistige Nahrung leben, aber dann verkümmere ich auch, so wie ich ohne materielle Nahrung verkümmere, irgendwann sterbe, so ist das natürlich auch im geistlichen Leben. Irgendwann sterbe ich. Am letzten Sonntag haben wir gehört aus dem Evangelium nach Lukas, Jesus gesagt hat, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Evangelium. Also dieser geistige Tod, weil kein Nahrungsmittel für die Seele da ist, weil der Mensch sich nur um das Irdische und nicht um das Göttliche und das Himmlische kümmert, das ist natürlich auch eine Form des Verschrumpfens und des innerlich Absterbens. Wenn ich also sage, heute brauche ich die Nahrung sowohl für den Leib als auch für die Seele, damit ich wirklich leben kann, innerlich und äußerlich.
Dieses Heute ist also auch ein Hinweis vielleicht auf das Wesen Gottes, dieses Ich bin der, ich bin da, dieser Zustand, in dem Gott sich befindet, in den wir hineinkommen wollen. Es ist ja eben auch so, dass Gott ja außerhalb von Zeit und Raum existiert, auch innerhalb von Zeit und Raum natürlich, aber eben auch außerhalb. Er ist daran nicht gebunden und darum, wie Sie eben schon gesagt haben, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Also soll uns dieses Heute, denke ich mal, auf den Zustand Gottes hinführen. Kann man das vielleicht so sagen?
Kann man sicher auch so sagen, ja.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn man sich das jetzt so angeschaut hat mit dem letzten Abschnitt, mit dem Heute, und sich den nächsten Abschnitt anschaut, nämlich der beginnt mit dem Wort täglich, dann fällt einem erstmal etwas auf, was man eigentlich so täglich überliest. Unser tägliches Brot gib uns heute, das ist doch irgendwie eine Doppelung. Heute gib uns unser Brot und unser tägliches Brot gib uns heute, das ist doch eine unnötige Doppelung. Mal sehen, was der Katechismus dazu sagt.
Jawohl, genau.
Täglich. Dieses Wort Epiusios. Nee, Epiusios. Herr Pfarrer, Sie können Griechisch. Epiusios. Sehr gut.
Jawohl.
Griechisch war bei mir leider nicht auf der Schule angesagt. Also, dieses Wort Epiusios findet sich im Neuen Testament nur hier. Im zeitlichen Sinn verstanden, nimmt es erzieherisch das Heute wieder auf, um uns in einem unbedingten Vertrauen zu bestärken. Im qualitativen Sinn genommen bedeutet es das Lebensnotwendige und weiter gefasst jedes Gut, das zum Lebensunterhalt genügt. Buchstäblich, Epiusios, über wesentlich, bezeichnet es unmittelbar das Brot des Lebens, den Leib Christi und die Arznei der Unsterblichkeit, wie Ignatius von Antiochien es ausdrückt, ohne die wir das Leben nicht in uns haben. Mit dem Buchstäblichen wird auch der himmlische Sinn dieser Bitte offensichtlich. Dieser Tag bezeichnet den Tag des Herrn. Dieser ist der Tag des Festmahls im Reiche Gottes, der in der Eucharistie vorweggenommen wird, die Vorgeschmack des kommenden Reiches ist. Darum ist es angemessen, die Eucharistie jeden Tag zu feiern. Nun kommen wieder zwei erklärende Abschnitte, einen von Augustinus und einen von Petrus Chrysologus. Augustinus schreibt: Die Eucharistie ist unser tägliches Brot. Dieser göttlichen Speise eignet die Kraft der Einigung. Sie vereint uns mit dem Leib des Herrn und macht uns zu seinen Gliedern, damit wir das werden, was wir empfangen. Dieses tägliche Brot ist auch in den Lesungen, die ihr jeden Tag in der Kirche anhört, in den Hymnen, die ihr hört und die ihr singt. All das benötigen wir für unsere Pilgerschaft. Und Petrus Chrysologus schreibt: Der Vater im Himmel ermahnt uns, als Kinder des Himmels, um das Brot des Himmels zu bitten. Christus selbst ist das Brot, das in die Jungfrau gesät, im Fleisch durchsäuert, im Leiden geknetet, im Ofen des Grabes gebacken, in der Kirche aufbewahrt und auf den Altären geopfert wird. Dieses Brot teilt er Tag für Tag den Gläubigen aus, als eine himmlische Nahrung. Herr Pfarrer, das klingt jetzt fast so nach einem dringenden Aufruf, täglich die Heilige Messe zu besuchen.
Ja, genau so tönt es, ja. Das ist wirklich auch gemeint jetzt in diesem unser tägliches Brot gib uns heute, dass es halt doch auch und wesentlich um das eucharistische Brot geht. Dass wir diese Nahrung für unsere Seele wirklich nötig haben. Wie ich gesagt habe, viele merken das nicht mehr, viele gehen Sonntag für Sonntag nicht in die Kirche und haben das Gefühl, es fehle ihnen überhaupt nichts. Andere gehen vielleicht Sonntag für Sonntag in die Kirche, aber merken auch nicht richtig, was sie denn im Leib Christi tatsächlich empfangen. Und sie bleiben doch immer irgendwo auf ihrem Niveau stehen und es geschieht so wenig. Und da haben wir doch auch einen Bedarf an Überlegung, das zu vertiefen, das besser zu verstehen. Der Katechismus geht hier auf dieses Wort Epiusios ein. Das ist ein ganz schwieriges Wort, offensichtlich. Es kommt nur an dieser einen Stelle im ganzen Neuen Testament vor. Es gibt also keine Vergleichsmöglichkeiten, wie an anderen Orten dieses Wort eingesetzt wird. geht diesem Wort einerseits um den Lebensunterhalt, das, was für den Lebensunterhalt genügt, täglich, das wir dann eben als tägliches Brot übersetzt, oder eben das ist das, gib uns so viel Brot, damit es uns heute genügt, wäre dann die Übersetzung, oder buchstäblich heißt es das überwesentliche Brot. Und dann sieht man natürlich, das ist eine Übersetzung von Hieronymus her, der den hebräischen Text auf, dieses Wort als supersubstantialis übersetzt hat, das Lateinische überwesentlich übersetzt hat und darin verstanden hat, dass es das Brot ist, das eben über unser Wesen geht, das über das materielle Wesen geht, und dann ist gemeint einerseits das Brot des Wortes Gottes oder das auch das Brot der Eucharistie. Papst Benedikt hat in seinem Buch auch darüber geschrieben, und das ist noch ganz interessant, heute gibt es zwei hauptsächliche Deutungen dieses Wortes. Die eine sagt, das Wort bedeutet das zum Dasein nötige Brot, dann würde also die Bitte lauten, gib uns heute das Brot, das wir brauchen, um leben zu können. Andere Deutung sagt, die richtige Übersetzung sei das zukünftige Brot, das für den folgenden Tag. Aber die Bitte, heute für das Brot für morgen zu erhalten, scheint von der jüngeren Existenz her nicht sinnvoll zu sein. Eher würde der Verweis auf die Zukunft verständlich, wenn um das wahrhaft zukünftige Brot gebetet würde, um das wahre Manna Gottes. Das wäre dann eine eschatologische Bitte, die Bitte um eine Antizipation der kommenden Welt, darum, dass der Herr schon heute das künftige Brot schenke, das Brot der neuen Welt, sich selbst. Dann erhielte die Bitte einen eschatologischen Sinn, Einige alte Übersetzungen deuten in diese Richtung, so die Vulgata des heiligen Hieronymus, das geheimnisvolle Wort mit supersubstantialis übersetzt, es auf die neue, höhere Substanz hindeutet, die uns der Herr im heiligen Sakrament als das wahre Brot unseres Lebens schenkt. Also der Katechismus, das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch Jesus von Benedikt XVI., der Katechismus spricht hier aber auch von der Arznei der Unsterblichkeit und meint damit auch, Teilnahme am himmlischen Festmahl, wenn wir dann von dieser Welt in die ewige hinübergehen. Auch dieses Brot, also nicht nur das heute, sondern auch das zukünftige, das wirklich zukünftige, das Brot, das Gott uns selber gibt, wenn wir denn in das Reich Gottes eingegangen sein werden.
Können Sie denn vielleicht noch mal in einem Satz, oder ich gestatte Ihnen auch ein paar mehr, erklären, wieso wir also diese Doppelung haben, dieses unser tägliches Brot gib uns heute?
Es ist das täglich, das ist eine Übersetzung des Wortes Epiusios. Und zum Ausdruck zu bringen, dass wir heute das Brot für diesen Tag brauchen, wird einfach das Wort Epiusios übersetzt mit täglich. Aber das ist eine Sache der Übersetzung. Und wir werden auch im weiteren Verlauf des Vaterunsers, vor allem dann bei der ganz schwierigen Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sehen, dass es immer halt auch von griechischen Übersetzungen braucht, die einigermaßen das wiedergeben, was im griechischen Urtext gemeint ist. Also, so viel können wir einfach sagen. Unser tägliches Brot bedeutet, dass wir das Brot jeden Tag brauchen, heute, jeden Tag, dass wir für unser materielles Leben, aber auch für das geistige Leben brauchen. Jedes Mal, wenn wir also Vater unser beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann meinen wir, dass wir einerseits die Eucharistie, das Wort Gottes für die Seele, als auch das Brot zum Leben der täglichen Nahrung empfangen. Und darum sollen wir darum beten und auch ein Tischgebet, einen Tischsegen sprechen, weil wir wissen, wir arbeiten zwar und haben auch Recht, etwas dafür zu erhalten, nämlich das Essen, aber letztlich können wir es nicht selber steuern, sondern sind wieder angewiesen auf die Güte Gottes, der Sonnenschein und Regen zur rechten Zeit gibt, auch Wind, der dann dafür sorgt, dass Fruchtbäume zum Beispiel bestäubt werden und so weiter.
Ja, und außerdem ist ein Dankgebet vor dem Essen und ein Kreuzzeichen vielleicht vor dem Essen auch ein gutes Zeugnis, gerade wenn man auswärts zum Essen ist.
Ganz genau, das gehört natürlich dazu. Aber braucht ein bisschen Mut. Und viele tun es nicht mehr, weil sie sich genieren, vor anderen sich das Kreuzzeichen zu machen.
Ja, also liebe Zuhörer, nur Mut und nicht nur bitten, nicht nur sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Und diese Doppelung, das können wir uns also auch immer merken, die weist uns eben neben diesen Bedeutungen über Übersetzung und so weiter darauf hin, dass wir das tägliche Brot in zweierlei Formen brauchen, nämlich das, was wir zum Mittag essen und das, was wir in der Heiligen Messe empfangen. Danke, Pfarrer Thomas Rellstab, dass Sie heute wieder bei uns zu Gast waren in unserer Sendereihe Katechismus. In der kommenden Woche geht's dann weiter mit Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Darf ich Sie zum Schluss der Sendung wie immer um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne sie mit allem Segen des Himmels, schenke ihnen alles, was sie täglich brauchen, sorge für sie in seiner göttlichen Vorsehung, stärke sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, Vertrauen auf Gottes Hilfe, seinen Beistand, erhöre ihre Gebete, schenke ihnen Gesundheit an Körper, Seele und Geist, halte ihn von ihnen fern, alles Böse und Widergöttliche, führe sie in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie für das ewige Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke, Pfarrer Thomas Rellstab, für diese Sendung und bis nächste Woche.
Auf Wiederhören. Schönen Abend noch.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, dann können Sie sich per CD-Dienst bestellen. Wir haben einen CD-Dienst, der Ihnen gerne die CD zuschickt. Rufen Sie ihn einfach an. Wieder ab morgen früh sind die Kollegen da unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Diese Nummer finden Sie auf unseren Programmfaltblättern oder im Internet, wo Sie sich auch direkt eine CD von dieser Sendung bestellen können, auf unserer Homepage www.horeb.org. Klicken Sie einfach auf Ihr Programm auf der rechten Seite, dann geht unser Programm von diesem Tag für Sie auf und um 16.30 Uhr sehen Sie die Katechismus-Sendung. Rechts von der Sendung ist ein CD-Symbol, auf das klicken Sie und schon können Sie Ihre Bestellung abschicken an unseren CD-Dienst. Für eine CD bitten wir um eine kleine Spende, um unsere Unkosten zu decken. Ansonsten ist diese Bestellung für Sie natürlich kostenlos, aber wie gesagt, eine kleine Spende wäre fair. Mein Name ist André Stiefenhofer, schön, dass Sie bei uns mit dabei sind.